Ja, lieber Herr, da will ich mich gleich einklinken und will dir auch sagen, auch ich will dich besser kennenlernen. Auch ich will dir sagen, Herr, hier bin ich. Und das bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du wirkst und dass du uns diese Gnade schenkst, Jesus heute Morgen besser kennenzulernen, dich besser, Jesus besser zu sehen, dass Jesus den Raum bekommt in unserem Leben, den er verdient. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, wirke durch das, was ich sage, durch das, was ich nicht sage, durch dein Wort. Heiliger Geist, wir laden dich ein, das jetzt zu bewirken, was du dir vorgenommen hast, zur Ehre des Sohnes und zur Ehre des Vaters. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr letzten Sonntag, den Ostersonntag, erlebt habt. Für mich war das irgendwie zweischneidig. Einerseits hatte ich eine total schöne Zeit mit meiner Familie. Das war gut, das Wetter war ja auch schön. Wir haben einen schönen Tag verbracht. Ich habe mich total gefreut an dem Online-Gottesdienst und ich habe mich gefreut an Klaus' guter Predigt und das nochmal so deutlich geworden ist, dass Gott da was gemacht hat, was keiner auf dem Schirm hatte. Und was wirklich überraschend war, aber was stimmte, was wahr war und was uns aufruft, darauf zu reagieren. Und das war wirklich schön und andererseits habe ich aber auch gemerkt, mir fehlt was. Mir hat gerade dann gefehlt, das in der größeren Gottesfamilie mit euch allen feiern zu können. Das fühlte sich irgendwie nicht richtig an, nur so im kleinen Kreis. Das war Ostern, da wollte ich gemeinsam feiern. Und andererseits war ich danach auch irgendwie unzufrieden. Ich hatte mir so gedacht, und es lag vielleicht auch daran, dass diese Erfahrung eben fehlte, so der Gemeinschaft. Ich hatte mich gefragt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, welche Konsequenzen hat das? Und ich hatte plötzlich einen Gedanken im Kopf. Einen Gedanke, der mir so reingeschossen ist und der mich nicht mehr losgelassen hat. Und den möchte ich heute mit euch teilen. Und der Gedanke war, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wen interessiert es denn noch, ob ich 100% gebe oder nicht? Ein bisschen komischer Gedanke vielleicht. Aber für mich war die Frage, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und wenn, wie das Neue Testament an manchen Stellen sagt, angeblich diese Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist auch in mir lebt und in mir was bewirken kann, wen interessiert es denn noch, ob ich 100% gebe? Oder anders ausgedrückt, was ich mit meinem Leben erreichen, tun und bewegen kann, ist doch eigentlich egal, ob ich 50, 80 oder 100% gebe, weil das hat relativ wenig, macht relativ wenig Unterschied im Vergleich zu dem, dass Jesus 100% gegeben hat. Das muss doch das alles Entscheidende sein. Und mir wurde wieder klar, ich muss Kontakt bekommen zu diesen 100% von Jesus. Ich habe gemerkt, nur wenn ich das irgendwie anzapfen kann, wenn ich da irgendwie Zugang zu habe, wenn das irgendwie freigesetzt werden kann, nur dann kann ich und kann auch die Welt wirklich davon profitieren. Aber wie geht das? Was bedeutet das? Ich komme auf die 100% zurück. Zum heutigen Gemeindebau gehört, dass jede Gemeinde sich so ein Mission Statement schreibt und Visionen und Ziele und so weiter. Und da gehören auch immer Werte mit dazu. Und bei fast allen so hippen, dynamischen Gemeinden findet sich der Wert, einer unter mehreren, wir geben unser Bestes für Gott. Oder wir geben 100% für Gott. Und ich glaube, wir Leiter, Pastoren, Pastorinnen, wir fühlen uns dann so wie die Jürgen Klopps des Reiches Gottes, die unsere Mannschaften zu Höchstleistungen motivieren können. Und ich konnte gerade noch verhindern, dass dieser Wert bei uns so übernommen wurde. Warum wollte ich das nicht? Wo liegt aus meiner Sicht das Problem? Ich habe kein Problem mit harter Arbeit. Ich bin da einfach, glaube ich, typisch deutsch geprägt. Ich bin relativ diszipliniert, ich bin fokussiert, ich bin ehrgeizig. Ich hab also überhaupt nichts persönlich gegen eine zielgerichtete Anstrengung. So wie ich die Bibel verstehe, sagt sie auch ziemlich deutlich, dass wir alles, was wir tun, nicht nur im gemeindlichen oder christlichen Kontext, sondern alles, was wir tun, dass wir das mit ganzem Herz, mit ganzer Hingabe tun sollen. Mit Jesus, für Jesus. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal den Menschen danken, die jetzt in der Corona-Krise wirklich nicht nur an ihre Belastungsgrenze gehen, sondern teilweise auch über ihre Belastungsgrenze hinaus. Für uns. Ich bin relativ bestürzt, wenn ich sehe, wie schlecht in Deutschland medizinisches Personal oder Leute, die irgendwie im Krankenhaus arbeiten, ausgerüstet sind, die selber oft überhaupt nicht geschützt sind. Das sind fast Bedingungen, wie wir sonst nur so kennen, aus so Entwicklungsländern. Und ihr seid da an der Front. Und ihr gebt da alles und dafür sind wir euch wirklich total dankbar. Wenn ich sage, mich interessieren unsere 100% nicht so sehr, heißt das nicht, dass ich zurückgehen will zu den Zeiten, wo für die Kirche das Billigste gerade gut genug war. Die Leute renovieren und sagen, na, wo bringe ich es denn hin? Auf den Sperrmüll oder in die Gemeinde? Da will ich nicht hin zurück. Ich kann mich noch erinnern an so Diskussionen von einem Drei-Personen-Haushalt, die für sich persönlich wie selbstverständlich eine Küche für 30.000 Euro kaufen. Und denn wenn in der Gemeindesammlung entschieden werden soll, dass für 300 Leute eine Küche für 50.000 gekauft werden soll, dann sagen alle, oh nee, das geht ja nicht mit Spendengeldern, da müssen wir sparsamer umgehen. Zu den Zeiten will ich nicht zurück. In der Hinsicht habe ich überhaupt nichts dagegen, dass wir die Qualität auf jeder Ebene der Gemeindearbeit verbessern. Aber mir ist deutlich geworden, das wird nicht den entscheidenden Unterschied bringen. Das wird nicht das Leben hervorbringen und freisetzen, was Jesus durch seine Auferstehung erwirkt hat. Viele von uns glauben wirklich, dass das Reich Gottes wirklich wachsen wird, wenn wir für Jesus 100% geben und Jesus dann bitten, unseren 100%igen Einsatz für ihn zu segnen. Und wir wundern uns, warum es doch nicht so wächst. Das Problem dahinter aus meiner Sicht ist, dass wir mindestens zwei Überzeugungen unserer Gesellschaft übernommen haben, die uns in diesem Bereich hinderlich prägen. Und das eine ist das Streben nach Kontrolle, verbunden mit der Fantasie der Machbarkeit durch Optimierung. Auch wir Christen sind mittlerweile davon überzeugt, dass Kompetenz und Strategie wichtiger sind als Vertrauen und Hingabe. Ich habe überhaupt nichts gegen Kompetenz und gegen Strategien und Methoden. Aber wir glauben wirklich, dass sie wichtiger sind als Vertrauen und Hingabe. Wir drehen die Dinge um. Und wir haben die Definition von Erfolg aus unserer Gesellschaft übernommen. Die Überzeugung, was wirklich wertvoll und erstrebenswert ist. Und das bedeutet für viele von uns in unserem Selbsterleben, dass wir uns nur dann selbstwert, also liebenswert und brauchbar fühlen, wenn wir uns selber in uns kompetent, stark und unabhängig erleben. Diese Haltung mit diesen falschen Werten, mit diesen falschen Zielen hat auch Einzug in die Gemeinde Jesu gehalten und davon bin ich überzeugt, sie wirkt der Auferstehungskraft Jesu entgegen. Setzt sie nicht frei, wirkt sie entgegen. Und dieses Wertesystem wird gut in dem folgenden Musikvideo beschrieben, was wir jetzt einspielen werden und auch die einzig mögliche Antwort darauf. Es ist leider in Englisch, aber ich hoffe, dass auch ihr, die ihr nicht so gut im Englischen seid, dass ihr das mit der Einleitung, die ich jetzt gegeben habe und mit der Symbolik in dem Video, dass ihr das trotzdem verstehen werdet.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't care if they remember me. Oh.
to remember.
And if they remember me, only Jesus.
Only Jesus, nur Jesus, darauf kommt es an. Aber wie kommen wir zurück zu Jesus? Wie kommen wir hinein in die Realitäten der Auferstehung? Wir brauchen dazu eine realistische Einschätzung, sowohl von unseren eigenen Kapazitäten und Ressourcen und von Jesu Ressourcen. Und wir müssen sie ins rechte Verhältnis setzen. Wir müssen in rechter Weise mit Jesus kooperieren. Ich habe mir die Aufgabe gesetzt, heute dich davon zu überzeugen, dass du eine Null bist und dennoch dir klar zu machen, dass du als Null absolut wertvoll und unglaublich effektiv und wirkungsvoll sein kann. Also wenn du hörst, du bist eine Null, dann nicht abschalten, es wird besser. Und ich möchte, dass wir heute von Reinhard Bonnke etwas lernen. Die etwas Älteren unter euch, ihr werdet ihn noch kennen. Das war so, könnte sagen, so das charismatische Gegenmodell zu Billy Graham. Er war ein Evangelist, der wahrscheinlich Millionen Menschen zu Jesus geführt hat. Er hat sich hauptsächlich auf Afrika konzentriert, hat aber auch in seinem Alltag einen ganz gewöhnlichen Alltag, ungewöhnlichen, wunderbaren Alltag mit Gott, wo er Gott auf ganz oft auf unterschiedliche, wundersame Weise erlebt hat. Fügungen und Führungen. Und ich stimme gar nicht mit seiner ganzen Theologie überein. Auch seine Art der Kommunikation ist jetzt nicht unbedingt das, was ich immer fördern würde. Und dennoch hat Reinhard Bonnke etwas ganz Zentrales in der Nachfolge Jesu anscheinend zutiefst verstanden und gelebt und konnte deswegen diese Auferstehungskraft Jesu auch freisetzen. Und der Start von Reinhard war nicht besonders verheißungsvoll. Er ist aufgewachsen in einer Familie, in der er immer mit seinem anderen, ich glaube, dem älteren Bruder verglichen wurde. Und das war der Kompetente, das war der Erfolgreiche, das war der, der die Hoffnung der Familie getragen hat. Und Reinhard ist aufgewachsen mit der Zusage und mit der Identitätsbeschreibung: Reinhard, du bist eine Null. Aus dir wird nichts, du bist eine Null. Und so ist er groß geworden, aus psychologischer, pädagogischer Sicht natürlich kein guter Start. Reinhard hat früh den Platz auf der Psycho-Couch gebucht, könnte man denken. Aber das war das, was er gehört hat. So ist er aufgewachsen. Ich bin eine Null. Also, das ist eine Null und kein Osterei. Und eines Tages als Jugendlicher hat er erkannt, dass er, hat er Jesus kennengelernt und hat verstanden, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Und er machte Jesus zur Nummer eins in seinem Leben. Nun, das kommt manchen von uns vielleicht bekannt vor. Auch ich habe Jesus schon mehrmals und auch andere hier, gerade unter jungen Leuten, ist das so ein beliebter Spruch: Kinder lassen Jesus in ihr Herz und Jugendliche machen Jesus dann irgendwann zur Nummer eins ihres Lebens. Unser Problem im Westen und auch oft in meinem Leben ist aber Folgendes. Wir haben nichts dagegen, dass Jesus die Nummer eins ist, das ist gut, aber wir selber wollen alles tun, um uns davon zu überzeugen, dass wir keine Null sind. Wie fühlt ihr euch, wenn ich jetzt sage, hey Mensch, du bist eine Null, na dann fühlen wir uns natürlich erstmal minderwertig und unbrauchbar. Und das Zweite im Westen ist, dass wir wollen die Kontrolle über unser Leben behalten. Das bedeutet, wir haben nichts gegen die Nachfolge Jesu, solange wir vorne sind und Jesus hinterherkommt. Dann finden wir Nachfolge richtig, richtig gut. Wir gehen voran im Westen mit unseren Strategien, mit unseren 100%, die wir geben und hoffen, dass Jesus hinterherkommt und das segnet, was wir tun. Und wundern uns, dass er eben oft anscheinend nicht wirklich mitkommt. Das heißt, bei uns die Nachfolge Jesu ist die Nachfolge hinter der Null. Und jetzt ein bisschen Mathematik. Wie groß oder stark wird die Null, wenn sie 100% gibt? 100% von Null ist Null. Vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller formuliert. Wie groß kann eine Null werden, wenn sie ihr Bestes gibt? Kann man natürlich mathematisch nicht ganz so sagen, aber ich würde sagen, die allerbeste Null, die es gibt, ist eine 0,9 Periode. Ne? Größer kann es nicht werden. Besser kann es nicht werden für eine Null. Und wenn ihr in Mathe aufgepasst habt, wisst ihr aber, dass alles, was ihr damit multipliziert, kleiner wird. Und das ist genau unser Problem im Westen. Dass wir das Problem Jesus hinten und wir multiplizieren das mit dem Besten von unserer Null und Jesus wird kleiner. Jetzt aber zu der Frage, und manche von euch haben, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, das kann man sich ja nicht anhören, ich als Null. Schauen wir uns mal an, sind wir als Menschen denn wirklich eine Null? Und ich möchte euch jetzt den Unterschied erklären, dass es ein Unterschied ist, ob du nichts bist oder ob du eine Null bist. Wenn du mit Jesus gehst, bist du nicht mehr nichts. Aber so hat es angefangen. Wir wollten als Menschen, kurz nachdem Gott uns geschaffen hat, wollten wir werden wie Gott. Wir wollten ihm nicht mehr vertrauen, wir wollten ihm nicht mehr gehorchen, wir wollten werden wie Gott, haben rebelliert und was ist daraus geworden? Wir sind Staub geworden, wir sind sterblich geworden. Und genau diese Sterblichkeit mit diesem Grundzug, mit dem miesesten Zug unserer Menschlichkeit, der Sterblichkeit, sind wir gerade auch jetzt in der Corona-Krise voll konzentriert. Und ich mag aber die ganze Bibel natürlich, ich mag die Psalmen und ich mag besonders auch Psalm 39. Und in einigen Versen zeigt der Psalm 39 ganz wunderbar eine Seite unserer Menschlichkeit, die wir im Westen aber alle verdrängen wollen. Ich lese das mal. Und wir schämen uns fast der Dinge, die da erwähnt werden, weil so wollen wir nicht sein. Aber der Psalmist sagt, und ich lade euch ein, das auch zu sagen, Herr, erinnere mich daran, woran müssen wir mal erinnert werden, beziehungsweise woran erinnert uns jetzt die Corona-Krise? Erinnere mich daran, wie kurz unser Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben währt nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht oder glaubt zu stehen. Wir sind nicht mehr als Schatten und all unsere Geschäftigkeit führt zu nichts. Wir häufen Reichtum an, den ein anderer ausgegeben hat. Worauf kann ich jetzt noch hoffen, Herr? Meine einzige Hoffnung bist du. Du wirst jetzt sagen, okay, das heißt ja nicht, dass wir eine Null sind, das stimmt, aber das zeigt, dass wir nicht so stark und unverwundbar sind wie gehofft. Unser Leben ist kurz, es ist vergänglich, wir werden beschrieben wie Hauch und Schatten. Wir tun zwar viele Dinge, wir sind aktiv, aber bringen oft nicht wirklich etwas Bleibendes zustande. Der Tod, dieser am Westen verdrängte letzte Feind, er meldet sich gerade. Nicht nur bei den Flüchtlingen, nicht nur in den Entwicklungsländern, nicht nur in den Krisenherden dieser Welt, sondern, das ist neu und beängstigend für uns, auch bei uns hier in Deutschland. Und wir müssen zugeben, ja, als Menschen, manchmal verlieren wir die Kontrolle. Wir haben das Leben nicht mehr in der Hand. Wir sind nicht so stark und kompetent, weil wir wissen, wie wir gerne wären. Und ihr sagt, das ist vielleicht das Alte Testament. Ist ja ganz interessant, aber was ist mit Jesus? Jesus sagt einmal Folgendes zu seinen Freunden. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da sind wir doch wieder bei Null, oder? Nein, und jetzt ist wichtig, es lohnt sich in der Tat mal aufzupassen in Mathe. Mathematisch stimmt das nicht. Eine Null ist nicht nichts. Wären wir nichts, dann hätten wir ein echtes Problem. Für uns selber als auch für Jesus. Der könnte gar nichts mit uns anfangen. Aber wir sind nicht nichts, sondern, so wie Reinhard Bonk, und in dem Bild bleibe ich einfach mal, wir sind eine Null. Und das bedeutet, was Jesus hier sagt, ist, als Null können wir nichts ohne ihn tun. Können wir nichts unabhängig aus uns selber tun. Aber die Null, richtig eingesetzt, bewirkt Wunder. Wenn sich die Null nämlich hinter die Eins stellt, dann ist etwas ganz Neues möglich. Und das hat mich herausgefordert, das hat mich inspiriert. Von der Bekehrungsgeschichte von Reinhard Bonke. Bonke hat sein Leben nicht damit verschwendet, um die Null zu frisieren oder aufzuhübschen. Aus der Null vielleicht eine 0,1 oder 0,9 zu machen, sondern er hat nur darauf geachtet, als Null nah bei der Eins zu bleiben, und zwar immer hinter der Eins, und hat Erstaunliches erlebt. Wenn die Null sich nämlich hinter die Eins stellt, wird sie Teil einer Zehn. Und das Erstaunliche ist, dass durch die Null die Eins, Jesus, kann man sagen, zehnfach wirken kann. Manchmal steht in der Bibel 30, 60, 100-fach. Darum geht es nicht. Also, getrennt von ihm, ohne Jesus, können wir nichts tun. Aber demütig, direkt hinter ihm, verbunden mit ihm, bringen wir viel Frucht. Dann kann sein Leben, seine Auferstehungskraft durch uns wirken. Und erst dort als Null, direkt hinter der Eins, finden wir unsere Bestimmung. Nur dort können wir unsere Berufung als Menschen finden. Jesus drückt es so aus, etwas später in diesem Kapitel. Nicht nur ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu berufen, wozu? Hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Nicht mehr nur Schatten, nicht mehr nur vergänglich, nicht nur kurz, sondern Frucht zu bringen, die Bestand hat. Wie lebe ich aber ganz praktisch als Null hinter der Eins in meinem Alltag? Wie mache ich das? Nun, du benutzt natürlich alles, was dir als Null so zur Verfügung steht. Deine Gaben, deine Fähigkeit, deine Erfahrung. Aber du trennst sie nicht mehr von Jesus. Du vertraust nicht mehr darauf, dass du damit wirklich was in der Welt bewegen könntest. Sondern du gibst es Jesus, stellst es Jesus zur Verfügung jeden Tag und setzt dein Vertrauen nur noch auf Jesus und auf seine Liebe und auf seine Ressourcen und was er damit tun kann. Weil die sind viel größer als das, was dir und mir zur Verfügung steht. Und diese Haltung nennt man Demut. Und die setzt Gottes Wirkkräfte frei. Ein Vers aus der Bibel, die Folgendes sagt: Den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Den Hochmütigen, den Stolzen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und diese Gnade, diese unverdiente Liebe Gottes, ist die größte Kraftquelle in unserem Leben. Warum? Weil erst durch diese Gnade können wir erkennen, wer Gott ist und wie groß er ist und wie genial er ist und welche Ressourcen er hat. Und wir können es ertragen, dass wir nicht Gott sind und dass wir eine Null sind und dennoch geliebt und dennoch wertvoll. Und diese Gnade befähigt mich, meine Null hinter die Eins zu stellen und so Jesu Auferstehungskraft wirken zu lassen. Und deswegen ganz praktisch, ich bete jetzt für ein demütiges Forschungsteam. Ihr wisst vielleicht, dass diese Forschung nach Impfstoffen oder Medikamenten gegen diese Coronaviren, gegen diese ganze SARS-Gruppe, wie sie ja heißt, dass die wahnsinnig schwierig ist und wahnsinnig komplex und das schon seit Jahren geforscht wird, ohne ganz großen Erfolg. Und ich bete für eine Forschergruppe, die natürlich, also wenn Klaus und ich uns jetzt hinsetzen und sagen, Herr, zeig du uns mal hier, wie man so einen Impfstoff entwickelt, dann bringt das natürlich. Wir haben keine Ahnung. Natürlich brauchst du Fachleute, du brauchst Mediziner, du brauchst Wissenschaftler, die das können. Aber ich bete für Teams, die demütig sind. Ich davon überzeugt bin, dass die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, dass wir was finden. Weil dann Gott eben auch als Herr der Schöpfung den Leuten zeigen kann, hey, an die Verknüpfung habt ihr noch nicht gedacht. Und das ist möglich. Die Stolz und Arroganz im Westen drückt sich eben sehr stark aus in diesen ganzen Methoden, in diesen was sein wollen. Und ich empfinde, die Demut der Nachfolge drückt sich immer noch in zwei Grunddisziplinen aus, in Bibel und Gebet. Und deswegen möchte ich euch einladen, jetzt auch nochmal wirklich zum Bibelprojekt. Was ich daran mag, ist, dass nicht die Methode im Mittelpunkt steht. Ich habe auch eine Methode, ich selber liebe es, einen gewissen wissenschaftlichen, disziplinierten Zugang zu haben mit Kontextanalyse und allem. Und man kann da wissenschaftlich rangehen, man kann da systematisch rangehen, man kann aber auch einfach die Bibel aufschlagen und sie mal lesen. Weil das Entscheidende ist die Herzenshaltung der Demut. Und die sagt, die hält es mal aus, wenn man Texte liest, wo man nicht sofort merkt, aber was habe ich jetzt davon? Was bedeutet das jetzt für mich? Sondern die Demut sagt, Gott, wir wollen dich kennenlernen. Und dazu möchte ich euch einladen, vielleicht auch einfach nur in Dreier- oder Vierergruppen. Ne, wenn wir nicht unsere Räume nicht groß genug sind, um einen 1,50 Meter Abstand zu halten. Vielleicht in kleinen Gruppen. Aber die Bibel aufzuschlagen und Gott den Raum zu geben, zu wirken, uns zu inspirieren, die Haltung einzunehmen, dass wir unter der Schrift sind. Okay? Die Bibel ist, wir stellen uns unter die Autorität der Schrift. Wir stellen uns unter die Autorität der Bibel und nicht über sie. Das heißt, wir beurteilen sie nicht ständig, wir richten sie nicht ständig. Wir erlauben Gott durch sein Wort zu uns zu reden. Und wenn wir da mal was nicht verstehen, das macht überhaupt nichts. Aber das, was wir verstanden haben, 2 Brote und 5 Fische oder umgekehrt war es, glaube ich, die Kleinigkeit, das, was du als Null greifen kannst, das bringt zu Jesus. Und das wird was bewirken. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, das Bibelprojekt auch in besonderer Weise im Gebet zu begleiten. Vielleicht auch gerade ihr als Kleingruppen Leiter und Leiterin, es ist ja vorbereitet, ihr habt dadurch mehr Zeit und dass wir beten, vielleicht 15, 20 Minuten mehr, als wir sonst beten für die Abende, auch durch die Woche, weil es nämlich so ist, dass das Wort, biblische Wahrheiten, das von Jesus, das wird nur lebendig durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird besonders freigesetzt durch Gebet. Deswegen müssen diese beiden Dinge immer zusammenkommen. Sonst bringt uns das letztlich gar nichts. Gut, ich komme zum Schluss der Predigt und ich habe 2 gute und eine schlechte Nachricht für euch. Beziehungsweise die herausfordernde Nachricht, die musstet ihr jetzt ja schon ertragen die ganze Zeit. Ich und du, wir sind Nullen. Das ist die herausfordernde Nachricht. Die erste gute Nachricht ist aber, wir sind nicht nichts, sondern wir sind als Null sehr, sehr wertvoll. Und die zweite gute Nachricht ist, dass du heute wählen kannst, was für eine Null du sein willst. Eine stolze oder eine demütige Null. Die hochmütige, westliche, aufgeklärte Null bleibt eine Null. Oder mit viel Anstrengung wird sie vielleicht eine 0,5 oder 0,9, aber sie wird Jesus immer kleiner machen, auch wenn sie 100% gibt. Die demütige Null hingegen stellt sich einfach entspannt hinter die Eins und wird Teil der Zehn und empfängt damit Gottes Gnade, Gottes unverdiente Liebe und damit auch Zugang zu Gottes Ressourcen und den Realitäten der Auferstehung. Anders ausgedrückt, wir empfangen damit ein neues, ein ewiges Leben und dieses ewige Leben fängt jetzt schon an. Das heißt, wir empfangen auch einen neuen und veränderten Alltag und das wünsche ich uns allen. Und ich möchte euch herausfordern, gucken wir uns vielleicht nochmal hier dieses Blatt an, das möchte ich euch als Hausaufgabe mitnehmen, dass ihr vielleicht einfach einen DIN A4-Zettel oder wo ihr immer das auch macht, dass ihr die beiden Zahlen mal hinschreibt, die 0 und die 1. Und dass ihr euch das Blatt mal anguckt und sagt, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Wo steht die 1, wo steht Jesus, wo bin ich? Und dass ihr das dann vielleicht grafisch wirklich aufmalt und wirklich in richtige Beziehung setzt. Und dass ihr das dann hinhaltet und sagt, Jesus, das soll die Realität sein, die in meinem Leben gilt. Lass uns beten. Lieber Jesus, wir kommen jetzt wirklich als Nullen vor dich, die wir selber nicht zu bringen haben. Und wir danken dir so sehr, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen, aus uns selbst heraus besser oder liebenswerter zu werden, sondern dass das gilt, dass du uns erwählt hast, dass du dich entschieden hast, uns zu lieben, dass du uns zuerst geliebt hast und dass das gilt. Und dass das gilt an guten und an schlechten Tagen für uns. Danke, dass das immer gilt. Und wir wollen dir das hinhalten, Herr. Und wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du das Realität werden lässt. Dass du alle Arroganz, aber auch alle Minderwertigkeit vornimmst. Dass wir uns demütig hinter dich stellen und eine Nachfolge leben, wo wir sagen, Herr Jesus, wir vertrauen dir. Wir folgen dir. Wir trauen uns nicht viel zu, Herr Jesus, aber dir alles. Hab du Dank dafür, Herr. Amen.